Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Die Haupteinnahmequelle der Kirche ist natürlich klar die Kirchensteuer. Es gibt aber noch mehr Töpfe. Einer zum Beispiel sind die sogenannten Staatsleistungen. Das sind Entschädigungszahlungen für die Enteignung von Kirchengütern in der Vergangenheit. Und es geht dabei um eine Menge Geld, um mehr als 600 Millionen Euro, die die evangelischen und katholischen Kirchen pro Jahr bekommen. Damit soll jetzt Schluss sein. Die Ampel arbeite, so der Bericht der FAZ Ende vergangener Woche, an einem entsprechenden Gesetzentwurf. Er soll im Herbst auf den Tisch kommen, ohne Zustimmung der Länder. Doch was würde die Abschaffung bedeuten und wie ist die rechtliche Lage überhaupt? Darüber will ich sprechen mit Hans Hofmann. Er ist Honorarprofessor für öffentliches Recht an der Humboldt-Universität zu Berlin und Gründungsmitglied der Experteninitiative Religionspolitik. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau.
Klären wir vielleicht zunächst einmal, warum muss der Staat, Herr Hofmann, bis heute jährlich mehrere hundert Millionen Euro an die Kirchen überweisen für Ereignisse, die vor über 200 Jahren passiert sind?
Ja, es handelt sich eben um Enteignungen, wie Sie schon sagten. Napoleon hat Krieg geführt in Europa. Er hat den deutschen Fürstentümern große Gebiete abgenommen, Preußen, Bayern, Baden und Württemberg, und die wollten quasi eine Kompensation für diese Gebietsverluste. Und diese Kompensation haben sie sich dadurch verschafft, dass sie die katholische und evangelische Kirche enteignet haben. Es handelt sich um sehr große Gebiete, ungefähr 10.000 Quadratkilometer, die die Kirchen verloren haben, also viermal die Größe des Saarlandes vergleichsweise. Und es handelt sich um ungefähr 3 Millionen Menschen, die auf diesem Gebiet gelebt haben, und Einkünften, die Kirchen auf diesen Gebieten hatten, von damals etwa 21 Millionen Gulden jährliche Einkünfte. Diese Gebiete wurden also den Kirchen enteignet und die Fürstentümer haben sich das Eigentum selbst zugeführt durch eine Beschlagnahme. Und daraufhin sind Staatsleistungen eingeführt worden, weil man diese Enteignungen, diese Verluste von Einkünften wieder gut machen wollte.
Nun gibt es ja Medienberichte, die nahelegen, dass der Gesetzentwurf der Bundesregierung im Herbst kommen soll. Für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass das diesmal tatsächlich der Fall sein wird, dass eine Ablösung durchkommt?
Die Rechtslage ist ziemlich klar. Die Adressaten dieses Auftrages im Grundgesetz, dass eine Ablösung dieser Staatsleistungen durchgeführt werden soll. Die Adressaten dieses Auftrages sind die Länder. Sind die Länder, zahlen diese Staatsleistungen. Der Bund zahlt gar keine Staatsleistungen. Also muss ein zweistufiges Gesetzgebungsverfahren praktiziert werden. Zunächst müsste der Bund ein sogenanntes Grundsätzegesetz machen, in dem die Grundsätze der Ablösung festgelegt werden. Und in einer zweiten Stufe müssten die Länder, 14 Länder gibt es, die Staatsleistungen zahlen, müssten 14 Länder noch Landesgesetze machen in einer zweiten Stufe, in dem konkret die Ablösung festgelegt wird. Die Ablösung kann auch nicht einfach dadurch geschehen, dass man die Zahlungen einstellt, sondern die Ablösung bedeutet, eine Entschädigung muss gezahlt werden für die langsame Beendigung der Staatsleistungen. Das heißt, die Länder müssten sehr viel mehr Geld aufwenden für eine bestimmte Zeit, für eine Übergangsphase, um diese Entschädigung für die Beendigung der Staatsleistungen zu finanzieren. Entweder würde man einen Kapitalfonds gründen müssen, aus dem die Zahlungen finanziert werden in der Zukunft, oder man müsste Wertpapiere oder Staatsanleihen begeben oder auch Grundbesitz an die Länder zurückübereignen. Alles das bedeutet, dass die Länder höhere finanzielle Belastungen bekommen würden, als sie sie bisher haben. Deswegen ist es sehr klug, dass man die Länder bei diesem Gesetzgebungsprozess, dieses Grundsätzegesetzes, sehr stark mit einbezieht. Denn man kann nicht die Rechnung ohne den Wirt machen. Die Länder müssen zahlen, was als Folge dieser Ablösung ansteht. Und deswegen ist der Bund sehr klug beraten, wenn er die Länder mit einbezieht. Denn er kann nicht ein Gesetz auf den Weg bringen, von dem er von vornherein weiß, dass die Länder es nicht mitmachen werden, weil sie es nicht finanzieren können.
Also Sie sehen die Realisierung skeptisch, weil die Länder nicht mitmachen.
Ja, die Länder haben ja wahrscheinlich gute Gründe, es nicht mitmachen zu wollen. Zum einen eben müssen sie die Finanzlasten tragen. Deswegen war ja auch im Koalitionsvertrag bisher die Formulierung vorgesehen, dass man einen fairen Ausgleich praktizieren will, dass der Bund hier bei diesem Grundsätzegesetz als ehrlicher Makler auftritt, um zwischen den Kirchen einerseits und den Ländern andererseits zu vermitteln durch dieses Grundsätzegesetz. Wenn der Bund jetzt, obwohl er weiß, dass die Länder diese Finanzlasten nicht tragen können oder tragen wollen in dieser Zeit, ein solches Gesetz auf den Weg bringt und vielleicht auch versucht, es sogar gegen den Bundesrat dann durchzusetzen, würde er dieses Gebot der Klugheit und diesen Vorsatz, den er selbst im Koalitionsvertrag gefasst hat, einen fairen Ausgleich herbeizuführen und durch Gespräche mit den Ländern ein solches Grundsätzegesetz zu realisieren, dieses Gebot der Klugheit würde er nicht mehr anwenden.
Aber nun gibt es Fachleute, die sagen, die Summe für diese säkularisierten Güter, die sei längst abbezahlt. Also die Kirchen seien schon in ausreichendem Maße kompensiert worden. Sehen Sie das auch so?
Nein, ich denke, dass man das nicht so sehen kann. Eine solche Enteignung als Beispiel sieht ja so aus, dass man jemandem zum Beispiel ein Haus wegnimmt, das 500.000 Euro wert ist, und man entschädigt ihn nicht dafür. Es gibt keine Enteignung ohne Entschädigung. Gleichzeitig hat derjenige vielleicht in diesem Haus Miete bekommen für dieses Haus, 500 oder 1.000 Euro, nehmen Sie als Beispiel 1.000 Euro. Mhm. Und jetzt hat man ihm einerseits das Eigentum weggenommen von 500.000 Euro und andererseits kann er die Miete von 1.000 Euro pro Monat nicht mehr bekommen. Dafür gab es die Staatsleistungen als Entschädigung für diese Verluste an Erträgen, an den Mieten aus diesem Haus. Und dieser Verlust der Erträge, der besteht ja nach wie vor fort. Und auch die Enteignung ist nach wie vor nicht entschädigt. Aus heutiger Sicht ist das ein historisches Unrecht, das die Fürstentümer Bayern, Baden, Württemberg und Preußen damals begangen haben. Und deswegen hat das Grundgesetz ja auch ausdrücklich akzeptiert, dass diese Zahlungen existieren und dass es einen Rechtsanspruch der Kirchen auf diese Zahlungen gibt, weil sie nach wie vor, wie gesagt, keine Entschädigung für die Enteignung selbst bekommen haben und weil sie nach wie vor die Erträge für diese Enteignung nicht mehr erhalten aus diesem Grundbesitz, der ihnen abgenommen wurde.
Das ist die historische Begründung. Jetzt sind wir aber ja 220 Jahre weiter. Immer mehr Mitglieder kehren der Kirche den Rücken. Auch die Bedeutung schwindet. Wie lässt sich denn ja diese historische Begründung der Staatsleistungen, die ja aus Steuermitteln auch gezahlt, finanziert werden, den Bürgerinnen und Bürgern einer modernen Demokratie vermitteln?
Es sind einfach rechtliche Fakten, die den Grund dafür bilden. Diese Enteignung ist passiert und diese Entschädigung ist im Grundgesetz festgeschrieben. Die Staatsleistungen sind in Artikel 138 Weimarer Reichsverfassung, der Bestandteil des Grundgesetzes ist, festgeschrieben. Darüber hinaus kann man natürlich auch sagen, die Kirchen spielen in Deutschland eine nach wie vor wichtige Rolle, unabhängig davon, wie viele Mitglieder sie besitzen. Denn sie leisten einen großen Teil an sogenannter Daseinsfürsorge für diesen Staat, für diese Gesellschaft. Sie haben Krankenhäuser, Altenheime, Kindertagesstätten, Schulen, die sie unterhalten und die sie finanzieren müssen. Wenn die Kirchen das nicht mehr tun könnten, weil sie geringere Einnahmen haben, müsste der Staat diese Daseinsfürsorge übernehmen. Der Staat ist also in einem klugen Kooperationsverhältnis in Deutschland mit den Kirchen, in dem sie teilweise seine Aufgaben übernehmen und der Staat sonst Dinge zu organisieren hätte, die er bisher gar nicht organisieren kann, wo ihm selbst die Mittel fehlen. Wenn der Staat also den Kirchen Finanzmittel wegnehmen würde, die Staatsleistungen rechtswidrigerweise komplett streichen würde, würde er auch ihre Finanzgrundlage erschüttern und würde diese Angebote, diese Leistungen, die die Kirchen anbieten, selbst in Frage stellen.
Bislang hatte man ja immer den Eindruck, dass die Politik die Zusammenarbeit mit den Kirchen schätzt. Das ist ja beiden Seiten, Sie haben es gerade gesagt, gesellschaftspolitisch auch wichtig. Würde denn das Verhältnis zwischen Politik und Kirche durch eine Ablösung beschädigt werden oder zumindest verschlechtert? Ist das das, worauf Sie abheben?
Je nachdem, wie man sie ausgestaltete, würde man es in einem unfairen, in einem möglicherweise rechtswidrigen Prozess machen, würde natürlich verbrannte Erde entstehen. Allerdings bin ich ganz sicher, dass die Länder und auch der Bund klug genug sind, diese Leistungen der Kirche, unabhängig davon, welche Stellung sie derzeit in unserer Gesellschaft haben, aber diese Leistungen der Kirche als Daseinsfürsorgeträger, dass das in der deutschen Politik sehr große Anerkennung findet. Man ist klug genug, unser kooperatives Verhältnis der Trennung von Staat und Kirche zu schätzen. Es gibt ja feindliche Trennungen von Staat und Kirche. Es gibt
Frankreich
Staatskirchen auch in dieser Welt. Ja, genau. Diese Modelle, die sehr strikte Trennung, feindliche Trennung wird sie ja sogar genannt, Laïcité in Frankreich, sind einerseits kann man sagen, klare, saubere, radikale Trennung. Auf der anderen Seite bergen sie auch viele Konfrontationslinien und Problemzonen. In Deutschland ist eine freundliche Trennung, wie man sie nennt, eine kooperative Trennung, die zu einer Kooperation zwischen Staat und Religionsgemeinschaften führt. Und zwar nicht nur christliche Religionsgemeinschaften. Der deutsche Staat kooperiert auch mit jüdischen, mit islamischen Gemeinschaften. Es gibt eine deutsche Islamkonferenz, die versucht, den Islam in Deutschland, in Europa zu integrieren. Und eine zunehmende Anerkennung der islamischen Religionsgruppen in Deutschland herbeizuführen. Wir versuchen, islamischen Religionsunterricht an deutschen Schulen zu organisieren. Diese Kooperation hat sich in vielen Feldern bewährt.
Vielen Dank, Hans Hofmann, Honorarprofessor für öffentliches Recht an der Humboldt-Universität in Berlin, für Ihre Zeit live im Religionsmagazin zu der Frage, welche Folgen die Abschaffung der Staatsleistungen hätte.